Vor einiger Zeit hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, mit meinem Mobilfunkanbieter zu sprechen. Das ist immer eine interessante Sache. Man wühlt sich als allererstes durch dieses automatische Menü, was es dort gibt. In der Regel gibt es Sprachbefehle. Und es ist immer sehr interessant, den Menschen zuzuhören, die sich eben gerade durch dieses Menü wählen. Die bellen dann so ins Telefon: Service, Vertragsverlängerung, um dann einfach nicht von diesem Computer verstanden zu werden. Das kennen vielleicht einige von euch, mir ging es ähnlich. Ich brauchte 10 Minuten, bis ich durch diese automatische Menüführung hindurch bekam, bis ich dann zu dem Wort Kundenberater kam. Kundenberater, dem wollte ich ja sprechen. Und nach dem dritten Mal hatte mich der Automat dann auch endlich verstanden. Und ich wollte nur ein paar Details an meinem Vertrag ändern. Gut, der Typ, dieser Kundenberater, der war total nett, sehr freundlich und zuvorkommend, hörte sich alles an, was ich wollte. Ich sagte ihm alles das, was ich ändern wollte, das, was ich hatte und das, was ich nicht mehr wollte und war völlig zufrieden. Bis zu dem Punkt, wo er sagte: Ja, Herr Graf, alles schön, ich müsste von Ihnen nur noch Ihr Kundenkennwort wissen. Ja, da war erstmal Schweigen bei mir, denn ich war völlig überfordert in dem Moment. Ich dachte mir, was will der? Mein Kundenkennwort? Und dann fing etwas an, was vielleicht der eine oder andere auch kennt, ich fing an zu raten. Ich machte einfach mal 3 Minuten lang sämtliche Kundenkennwörter, die ich mir irgendwann mal in meinem Leben auf irgendwelchen Websites oder so eingegeben hatte, fing ich an, ihm zu erzählen. Und jedes Mal kamen die Antworten: Nee, tut mir leid, Herr Graf, das war es nicht. Ja, schauen Sie doch nochmal nach. Es war dann natürlich so, ich hatte meine ganz klaren Vorstellungen, aber dieser Kundenberater, so nett er auch war, er konnte diese Sachen nicht ändern, weil ich mein Kundenpasswort nicht mehr wusste. Ich kam nicht weiter, um meinen Vertrag zu ändern, um irgendwie auch nur das kleinste Detail an meinem Vertrag zu ändern, weil ich dieses Kennwort vergessen hatte. Das, was zählt, das war mir völlig abhanden gekommen. Ich hatte es vergessen. Und dementsprechend kam ich auch weiter. Ich hätte ihn richtig anmachen können, ich hätte ihn höflich bitten können. Das wäre alles schön und gut gewesen. Aber es hätte mir nichts genützt. Denn das, was zählt, das hatte ich nicht mehr gefunden. Wie das so häufig ist. Ich hatte dann aufgelegt und 5 Minuten, nachdem ich gesucht hatte, habe ich es dann gefunden. Und da musste ich mich wieder durch dieses Telefon, Anrufbeantworter, Menüführung wählen, bis ich dann endlich da durchkam. Aber das, was zählt, war mein Kundenkennwort. Heute soll es darum gehen, um das, was zählt. Und zwar habe ich dazu einen Text gewählt aus der Bibel, aus Johannes, aus der Offenbarung von Johannes. Der Johannes, der hat die Offenbarung geschrieben in einer ziemlich schweren Zeit. Damals wurden die Christen verfolgt und er war einer davon. Er wurde sogar verbannt auf die Insel Patmos. Und dort passiert es, dass der Geist Gottes auf ihn kam und er eine Vision hatte. Er sah Jesus. Jesus nicht gerade in seiner Gestalt, wie er hier auf der Erde war, sondern in seiner göttlichen Gestalt. Und Jesus gibt Johannes einen sehr menschlichen Auftrag. Er soll einen Brief schreiben. Das war so das Kommunikationsmittel, wie heute E-Mail das Kommunikationsmittel wäre. Ich möchte den Text aus Offenbarung, die Verse, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7, euch gerne vorlesen. Ihr könnt mitlesen. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Der, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen: Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen: Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Johannes versucht, diese erste Begegnung, die er mit Jesus hat, irgendwie in Worte zu fassen. Aber letztendlich fehlen ihm eigentlich die Worte. Er hat ein total anderes Bild von Jesus vor Augen. Vielleicht ein Bild, wie wir es auch haben. Denn wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir vor allen Dingen die vier Evangelien, da wo Jesus auf der Erde ist. Man hat Jesus vor Augen, wenn er Kranke heilt, wenn er predigt, wenn er mit Menschen spricht auf dieser Erde. Das ist so das gottesmenschliches Gesicht. Aber das ist nur eine Seite von Jesus. Denn Jesus hat hier eine besondere, eine neue Stellung, die Johannes völlig umwirft und an die wir uns vielleicht auch erstmal gewöhnen müssen. Eine neue Sicht von Jesus zu bekommen, das musste ich auch erstmal lernen. Ich möchte es mal an einem Beispiel deutlich machen. Ich habe einen kleinen Bruder, er ist 10 Jahre jünger als ich. Und wir als ältere Geschwister waren natürlich für viel verantwortlich, beziehungsweise haben ihn mit reingenommen, wie ältere Geschwister das nun mal mit jüngeren Geschwistern so machen. Wir haben ihn beim Fahrradfahren lernen geholfen, haben ihn angeschubst. Wir halfen ihm bei den Hausaufgaben, halfen ihm beim Reparieren von seinem Mofa. Manchmal haben wir ihn überredet zu einer neuen Frisur, die meine Mutter dann doch als sehr gewöhnungsbedürftig empfand. Ja, alles so Dinge, die man mit jüngeren Geschwistern so macht, wenn man ein bisschen älter ist und seinen Spaß haben möchte manchmal. Dann kam es zu einer besonderen Situation. Mein Bruder begann eine Ausbildung, eine Stelle bei einer Bank, eine Banklehre. Und jetzt musste ich zu der Bank, bei der er arbeitete. Und ich ging so in diese Bank hinein, stellte mich an den Schalter und vor mir stand mein kleiner Bruder. Eigentlich nicht mehr mein kleiner Bruder, er ist mittlerweile größer als ich, also mein jüngerer Bruder. Und er stand mir gegenüber in einem schicken Anzug mit Krawatte und bediente mich. Und ich muss sagen, das war ein sehr gewöhnungsbedürftiges Bild für mich. Denn ich hatte ihn noch vor Augen, als ich ihn auf dem Fahrrad anschob, als ich ihm diese tolle Frisur beigebracht habe. Und jetzt stand der da vor mir, mein jüngerer Bruder, und bediente mich. Der war nicht mehr nur mein jüngerer Bruder, er war jetzt Repräsentant von dieser Bank. Eine völlig neue Stellung, er bediente mich. Auch wenn ich jetzt als Kunde König war, war er der Kaiser, weil er bestimmte, ob jetzt meine Aufträge alle angenommen wurden. Das war etwas völlig Neues für mich. Daran musste ich mich erstmal gewöhnen. Aber er war immer noch mein Bruder. Aber an einem neuen Platz. Und wenn man diesen Text hier liest, die Vorstellung von Jesus, der stellt sich nämlich hier am Anfang im ersten Vers selber vor, dann muss man sich auch erstmal an ihn gewöhnen. Selbst Johannes muss sich an ihn gewöhnen, der ganz viele Stunden mit ihm auf der Erde verbracht hat. Denn Jesus ist jetzt nicht mehr das menschliche Gesicht, der Mensch. Er ist jetzt der Herrscher über Himmel und Erde. Er ist jetzt derjenige, der zur Rechten Gottes sitzt, der die rechte Hand Gottes ist. Jesus zählt. Denn Jesus sagt über sich, er hat in diesem Brief an die Epheser, dass er die Sterne in der rechten Hand hält, das auf der einen Seite, und zwischen den 7 goldenen Leuchtern hin und her geht. Jesus benutzt hier ein ganz symbolhaftes Bild, was er eigentlich schon im Kapitel vorher, im Kapitel 1, Vers 20, erklärt er das schon. Diese Leuchter, diese 7 Leuchter, die er beschreibt, das sind die Gemeinden, sagt er. Die Gemeinden in Asien. Und die 7 Sterne, das sind die Engel der Gemeinden. Mit ihnen sind wohl die Vorsteher, die menschlichen Vorsteher gemeint. Also die Gemeinde vertraten. Jesus sieht die Vorsteher und die Gemeinde eigentlich als eine Einheit. Die gehören zusammen. Und damit benutzt er hier ein sehr symbolhaftes Bild. Die Gemeinde und ihre Leiter Sie werden als Sterne gesehen, die am Himmel leuchten für ihre Umwelt. Sie sind sichtbar für ihre Umwelt. Sie leuchten in der Herrlichkeit von Jesus. Sie zeigen seine Größe, seine Macht. So wie die Sonne die Sterne zum Leuchten bringt, so bringt Jesus die Gemeinden zum Leuchten. Wir als Gemeinde, ihr als Gemeinde zeigt etwas vom Glanz von Jesus. Jetzt, aber das ist nicht der einzige Lichtpunkt, den er setzt hier in diesem symbolhaften Bild. Nämlich das andere Bild sind diese Leuchter. Die Leuchter, früher waren Lichter, alles, was irgendwie Licht gab, was im Dunkeln leuchten, waren Leuchter. Leuchter, die mit Öl brannten. Man musste speziell diese Leuchter reinigen, sie nachfüllen mit Öl, damit sie immer wieder brannten, damit sie nicht ausgingen. Und diese Leuchter waren ein Symbol für Wegweisung, für Freude, für Orientierung. Und Jesus? Jesus ist mittendrin. Jesus ist derjenige, der die Gemeinde in seiner Hand hält. Der die Gemeinde und seine Leitung in seiner Hand hält. Er geht zwischen den Gemeinden hin und her. Er versorgt sie mit allem, was sie brauchen. Er ist derjenige, der sie sauber hält. Der dafür sorgt, dass sie Licht bleiben. Dass sie Licht sind. Er sorgt dafür, dass sie den Lichtschein, den Orientierungspunkt nicht verlieren, dass sie der Ort sind, an dem sie Freude leben können. Und Jesus liegt das besonders am Herzen. Er macht sich dafür verantwortlich, dass ihr als Gemeinde Orientierungspunkt seid, dass ihr Lichtglanz seid. Er macht sich dafür verantwortlich, dass ihr ein Ort der Freude seid. Trotz eurer Fehler, trotz meiner Fehler, trotz eurer Schwächen, trotz meiner Schwächen. Jesus steht da mittendrin. Und deswegen sind wir auch von Jesus abhängig. Er ist derjenige, der im Mittelpunkt steht. Er ist derjenige, der uns in seiner Hand hält. Unsere Wirkung auf die Menschen in Wiesloch und in Waldorf steht und fällt nicht mit dem, was ihr plant, mit dem, was ihr organisiert, mit dem, wie toll ihr Musik macht oder wie toll eure Veranstaltungen sind. Es steht und fällt damit, dass Jesus in eurer Mitte ist. Das ist das Wichtigste. Jesus zählt zuallererst. Er ist der Grund dafür, dass ihr leuchtet, dass ihr Orientierungspunkt seid. Er ist Gott. Und er sorgt für euch. Und ganz ehrlich, das motiviert mich sehr. Das motiviert mich sehr, mich an diesen Jesus zu wenden. Ganz nah an diesen Jesus heranzukommen. Denn er ist derjenige, der euch versorgt. Er ist derjenige, der für euch da ist. Das ist einfach befreiend. Denn ich muss nicht mehr ackern. Ich muss nicht mehr arbeiten, damit ich irgendeinen Glanz Gottes auch nur zeigen kann. Jesus ist derjenige, der zählt. Er ist derjenige, der in der Mitte steht und der uns kennt. Und das sagt er auch sehr deutlich in diesem Abschnitt, den ich vorhin gelesen habe. Er sagt, ich weiß, ich kenne. So fängt er seine Bestandsaufnahme an. Mit nichts anderem. Ich weiß. Er weiß ganz genau, wie es uns geht. Das mag vielleicht für den einen etwas erschreckend sein, dass er sagt, jetzt weiß derjenige um meine ganzen Fehler und Schwächen. Aber vor allen Dingen finde ich das sehr tröstlich. Denn vielleicht gibt es Menschen hier unter euch oder unter uns, die Probleme haben, die Dinge in ihrem Leben haben, die sie keinem weitererzählen wollen oder können. Denn diese Probleme, diese Dinge, die können sehr schwierig sein für den Einzelnen. Jesus sagt, ich weiß darum. Ich kenne dich ganz genau und ich stehe dir bei. Ich bin dir nahe, sagt er. Deine Gedanken sind mir nicht verborgen. Ich weiß um dich. Und das finde ich einen tollen Zuspruch darin. Ich weiß, ich kenne dich. Und wie genau er die Situation kennt, das macht sich deutlich hier an dieser Bestandsaufnahme, die er hier von dieser Gemeinde in Ephesus macht. Er beginnt wie so ein guter Coach erstmal mit dem Lob, mit dem, was gut ist. Jesus kennt die Gemeinde in- und auswendig und er nennt erstmal diese positiven Eigenschaften, die diese Gemeinde hat. Sie waren sehr aktiv und sie waren unermüdlich im Einsatz. Das ist super. Die haben richtig mit angepackt. Sie wollten, dass möglichst viele Menschen Jesus kennenlernen. Und das in einer großen Stadt wie Ephesus. Und bei diesem ganzen Einsatz regte sich auch relativ schnell Widerstand. Denn Ephesus war nicht gerade eine kleine Stadt, es war eine große Stadt, es war eine reiche Stadt und sie war auch ein religiöses Zentrum. Es gab da drei große Tempelanlagen, die nur für den Kaiserkult da waren, wo der Kaiser verehrt wurde. Und dazu gab es noch einen Tempel von der Göttin Diana. Und dieses Götterbild Diana, das wurde exportiert in alle Herrenländer. Das war überall bekannt, deswegen war Ephesus auch sehr reich. Und wer in so einem religiösen Umfeld lebt, der muss darauf gefasst sein, dass es Menschen gibt, die Einfluss nehmen wollen auf so eine Gemeinde. Und da gab es Leute, die kamen, die Einfluss nehmen wollten. Und diese Leute, die wurden von der Gemeinde genau geprüft. Die wurde genau unter die Lupe genommen. Und Jesus erwähnt das sehr positiv. Jesus sagt, ihr habt euch nicht einfach nur damit zufrieden gegeben, dass irgendwelche Leute dazukommen. Ihr habt genau hingeschaut. Ihr habt sie genau unter die Lupe genommen. Mit frommen Sprüchen oder irgendwelchen hochtrabenden Geistlichkeiten musste man denen nicht kommen. Sie haben genau hingeschaut. Und wenn sie gemerkt haben, dass da Menschen waren, die etwas Böses im Sinn hatten, konnten sie diese nicht in ihrer Mitte ertragen. Das ist ein krasses Vorgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war notwendig, damit die Gemeinde auf dem richtigen Weg blieb, damit sie Gott weiter im Mittelpunkt hatte. Denn sonst wäre schnell ein Mischglaube gekommen. So ein Mischglaube, der hätte schnell große Konflikte provoziert. Und deswegen gab es viel Kritik, deswegen gab es viele Anfeindungen. In der Apostelgeschichte beschreibt Lukas das ganz plastisch, dass es da zu einem Riesenaufstand gegen diese Gemeinde kommt. Selbst der Paulus, der ja ziemlich viel durchmachen musste, der war tief beeindruckt davon, welche Kämpfe es in Ephesus gab. Jesus lobt diese Gemeinde für ihre Eindeutigkeit, für ihre Ausdauer, für ihre Geduld und ihre Beharrlichkeit, dass sie dranbleibt an Jesus. Die Epheser, die kommen echt gut weg. Die sind unermüdlich im Einsatz, sie sind geduldig und sie sind ausdauernd und sie bleiben strikt auf Kurs. Aber diese Gemeinde ist nicht heile. Diese Gemeinde hat ein Problem. Ihr fehlt nämlich das Wesentliche. Ihr fehlt das eigentlich, was zählt, die Liebe. Das war bestimmt keine bewusste Entscheidung, dass sie gesagt haben, ach ja, ab heute hören wir auf zu lieben. Das war eher so ein schleichender Prozess. Sie waren unermüdlich im Einsatz, sie waren sehr mutig und geduldig. Aber in diesen Kämpfen vergaßen sie langsam, wie sich diese Liebe von Gott anfühlte. Seine Gnade vergaßen sie, den Zuspruch, den er ihnen gab. Sie waren damit so beschäftigt, andere zurechtzuweisen, dass der Blick für die eigene Situation völlig verloren ging. Sie verteidigten etwas gegen ihr Lehrer, was sie selber gar nicht mehr hatten. Sie nahmen andere genau unter die Lupe, aber sie merkten nicht, wie die Hauptsache bei ihnen zur Nebensache wurde. Und damit verloren sie das, was zählt, die Liebe. Die Liebe ist nicht einfach nur ein netter Zuckerguss, der auch fehlen könnte auf einem Kuchen. Sie ist die Grundlage. So wie ich ohne mein Kennwort überhaupt nichts an meinem Vertrag machen konnte, so fehlte den Leuten viel mehr noch. Ihnen fehlte die Basis, sie verloren ihre Basis, denn die Liebe, die begründet die Identität der Gemeinde. Jesus sagt in Matthäus 22, die Verse 37 bis 39, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und das größte Gebot. Das andere ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber. Mit ganzer Kraft, mit vollem Einsatz lieben. Das ist das Erste, das ist die Nummer eins. Das ist nicht etwas für besonders weit entwickelte Christen. Das ist die Grundlage. Das gehört zur Identität eines Christen. Aber mit jedem Tag, an dem diese Liebe in Vergessenheit geriet, mit jedem Tag verloren sie etwas davon. Der Unterschied zwischen dem Anfängen dieser Gemeinde und der Situation, in der Jesus diesen Brief diktiert, der muss so eklatant, so deutlich gewesen sein, dass Jesus sagt: Erinnert ihr euch nicht, wie es am Anfang war? Wie konntet ihr das vergessen? Und wie sieht es jetzt aus auf der anderen Seite? So deutlich macht er das. Am Anfang waren sie noch gnädig, liebevoll, ja geduldig miteinander. Sie wussten um ihre eigene Schuld, wussten, dass sie Gott ihnen vergeben musste, dass sie Gnade brauchten. Und jetzt herrschte zwischen ihnen Selbstsucht, Streit und Besserwisserei. Das Bekenntnis zu Jesus war nur noch etwas Formelhaftes. Im alltäglichen Leben war von dieser Liebe nichts mehr zu spüren. Jesus sehnt sich danach, dass diese Liebe gelebt wird. Er ringt um diese Gemeinde. Er wünscht sich zurück zu den Ursprüngen seiner Beziehung zu den Kindern. Jesus will nicht einfach akzeptieren, dass dieses Verhältnis ist wie bei einem alten Ehepaar, was die Liebe zueinander nicht gepflegt hat und nur noch zusammenbleibt, weil es sich so gehört, aus Gewohnheit. Er will junge Liebe. Eine Liebe, die nicht erwarten kann, zu dem anderen zu kommen. Ich las jetzt gerade letzte Woche in der Zeitung so ein Beispiel für so eine Liebe. Da war ein junger Mann aus Heidelberg, der hatte total Sehnsucht nach seiner Geliebten. Und mitten in der Nacht hat er sich dann aufgemacht und wollte sie besuchen und wollte nach Mannheim. Deswegen zog er sich seine Inliner an und fuhr dann auf direkten Wege nach Mannheim. Dummerweise benutzte er die A656 und die Polizei fand das jetzt nicht so toll. Und er hatte überhaupt kein Einsehen, warum er jetzt irgendwas verkehrt gemacht war. Weil er war so getrieben davon. Gut, er war auch leicht alkoholisiert, habe ich dann gelesen. Aber das ist etwas von dieser Sehnsucht und dieser Liebe, von diesem Nicht-Warten-Können. So etwas möchte Jesus, nein, jetzt nicht im nicht alkoholisierten Zustand. Jesus will stundenlange Gespräche, schlaflose Nächte. Der möchte diese Nähe, diese Beziehung zu dir. Und deswegen macht er so einen radikalen Aufruf. Er sagt: Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Denk doch mal bitte darüber nach. Was jetzt zählt, ist dein Umdenken. Deine Umkehr zählt. Denk darüber nach, was dir fehlt. Geh den Weg bitte wieder zurück zum Anfang, wie es früher war. Das ist nicht nur ein verkopftes darüber nachdenken. Das ist nicht nur ein leichtes Justieren meiner Richtung. Nein, es bedeutet umdrehen. Es heißt, die Karten auf den Tisch zu legen, zu bekennen und sich einzugestehen, dass man Mist gebaut hat, dass man nicht mehr so handelt wie am Anfang. Dass sich etwas abgenutzt hat. Man muss sich eingestehen, was uns Männern manchmal schwerfällt, umzudrehen, wie beim Navigationssystem. Zu wenden, bitte wenden Sie. Umkehr und Buße tun heißt, Gottes Meinung über mich selber einfach mal wahrzunehmen und sich das zu Herzen zu nehmen, sich überzeugen zu lassen, die Richtung vollends zu ändern, 180 Grad zu drehen, zurück zu Jesus zu kommen, in seine Nähe, diese Liebe und diese Dankbarkeit mal wieder wahrzunehmen, seine Gnade zu spüren. Denn noch hat Jesus Geduld mit seiner Gemeinde. Noch hat Jesus Geduld mit uns. Noch hält er diesen Zustand aus. Aber dass es Jesus ernst ist, mit seiner Aussage, das macht er sehr deutlich, denn er sagt auch die Konsequenzen, wenn es nämlich nicht passiert. Es handelt sich hier nicht nur um einen Schönheitsfehler. Wem die Liebe fehlt, dem geht das Eigentliche verloren. Hier steht alles auf dem Spiel, das weiß diese Gemeinde jetzt. Wenn die Gemeinde in Ephesus nicht umkehrt, wird sich Jesus wird sich selber gegen diese Gemeinde wenden. Er sagt, ich werde den Leuchter von eurem Platz wegnehmen. Die Gemeinde verliert damit ihren Punkt als Orientierung. Sie verliert den Ort der Freude. Sie verliert den Glanzpunkt. Sie ist eben genau das nicht mehr. Kein Licht Gottes mehr. Sie verliert den Kontakt zu Jesus. Kein in der Hand halten mehr. Kein Versorgen mehr. Kein in der Mitte stehen mehr. Der Platz von ihnen ist weg. Der ist leer. Und ihre Identität erlischt damit. Der Ton, den Jesus hier anschlägt, der ist ultimativ. Jesus ist nicht harmlos, aber Jesus ist fair. Denn er sagt nicht nur, wenn das nicht passiert, dann. Er sagt auch, ich verheiße euch etwas, wenn ihr darum um diese Liebe kämpft. Ich verheiße euch nichts weniger als das Paradies und die Unendlichkeit dort. Das Wort Paradies, das kommt eigentlich aus dem Persischen. Und damit ist eigentlich eine riesige Parkanlage gemeint, die künstlich angelegt wird. Und zwar nicht nur ein bisschen Rasen, sondern nach allen Regeln der Kunst, der gärtnerischen Kunst, die es damals gab. Es gab dort künstlich angelegte Flussläufe, besondere Pflanzen, besondere Tiere. Aber eine Besonderheit hatte dieser Park. Er war nämlich eingezäunt von allen Seiten. Und Zutritt hatte allein der Großkönig, denn damals gehörten solche Parks vor allen Dingen den Großkönigen, die das Geld auch hatten, um das zu finanzieren. Zutritt hatten allein der König, seine Kinder und maximal noch ein paar Hofangestellte. So ein Ort, so ein paradiesischer Ort, so ein Ort verheißt uns Jesus. Ein Ort, an dem nur König und Königskinder hinein dürfen. Das ist der Ort, den Jesus uns verspricht. Er will dort ewiges Leben nehmen, deswegen das Essen vom Baum des Lebens. Er will immer in unserer Nähe sein, diese Nähe haben. Gott will mit uns diese untrennbare, vollkommene Gemeinschaft haben. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Dafür lohnt es sich, in die Hauptsache zu investieren, nämlich in die Liebe, zurückzugehen an diesen Anfang. Es lohnt sich, in diese Liebe zu investieren und in nichts anderes sonst. Dafür lohnt es sich, besonders darauf zu achten, was Jesus uns sagt. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist Gottes der Gemeinde sagt. Das macht Jesus deutlich. Seid bereit zu hören, was Gottes Geist euch sagt. Vielleicht sagt er zu euch, ich möchte diese Nähe. Vielleicht sagt er zu mir, was ist mit deiner Liebe? Erinnerst du dich an den Anfangszustand? Vielleicht sagt er zu dir, siehst du mich als Jesus, der auf dieser Erde ist, oder siehst du mich als Jesus, der im Himmel ist? Jesus möchte euch ansprechen. Jesus möchte, dass wir kämpfen um diese Liebe, dass wir diese Beziehung zu ihm pflegen. Und deswegen möchten wir genau hinhören. Wir möchten eine Zeit haben, in der Gottes Geist zu uns sprechen kann. Und daher haben wir jetzt eine Zeit der Stille.